ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum japanischen Comedian Nasubi.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Kotze-Affäre. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei TMT, Too Many Tabs, hier in der ARD Audiothek, wo mein lieber Kollege Miguel Robitzky und ich, Caro Worps, jede Woche unsere offenen Tabs schließen. Wir sind die Gabel, die durch den endlosen Pudding des Internets wabert. Wir rühren und stochern und das, was hängen bleibt, das besprechen wir hier im Podcast. Damit wollte ich jetzt einmal die Gen Z diese Woche abholen und alle älteren ZuhörerInnen, die nichts von Pudding mit Gabel mitbekommen haben und auch einfach InternetskeptikerInnen sind, ist auch egal. Wir erzählen euch hier einfach jede Woche schöne Geschichten und ihr denkt euch das mit den Tabs einfach weg. Ich bin halt einfach ganz pragmatisch mal unterwegs. Mhm. Und Miguel, was haben wir heute vor? Erzähl mal.
Tabs schließen.
Ja, mit wem?
Mit dir, Caro Worps, aber auch mit mir und der Community.
Ja, erläutere.
Ja, also wir haben ja manchmal so Community-Folgen und die machen wir heute wieder.
Ja. Muss ich dir heute irgendwie so alles aus der Nase ziehen oder kommt da noch ein bisschen was?
Nein.
Okay. Ja, dann erzähle ich einfach mal. Wir sind gerade aus Berlin gekommen, Miguel.
Das stimmt. Ne? Wir waren sogar im gleichen Zug,
ja.
Aber wir haben nicht im gleichen Abteil gesessen. Wir saßen auseinander wegen hier Platzreservierung.
Ja, ja, wir sind ein bisschen müde. Wird halt vielleicht ein bisschen eine müde Folge. Also ist es auch mal. Weißt du, was mir gerade im Zug passiert ist? Apropos HörerInnen-Folge.
Nee, erzähl doch mal.
Habe ich dir jetzt wirklich noch gar nicht erzählt. Ich saß gerade im ICE und habe den Podcast vorbereitet, den wir jetzt gerade aufnehmen. Und neben mir saß so eine total liebe, ruhige Person, die ganze Zeit gestrickt hat. Und ich habe da aber gar nicht so richtig hingeguckt, was die Person so macht, weil ich so im Tunnel war mit den Tabs. Und dann sind wir am Ende aufgestanden in Köln. Und dann sagt die Person, hallo, guck mal, das habe ich für dich gestrickt. Ich habe den Frosch gestrickt. Ich höre den Podcast.
Nein, wie süß.
Wie süß ist dieser Frosch bitte?
Der hat eine Hose an.
Der hat eine orangene Hose
mal,
an.
Ich will mal anfassen.
Und sie kommt in Leipzig zur Tour.
Eine
ganz liebe Grüße, Hanna.
Frosch mit Latzhose.
Sweet, oder?
Das ist ja sweet. Der kommt direkt hier neben die Lana Kaiser-Puppe. Dem Lafufu. Dem Garfield-Telefon. Und hier, wir haben auch mal so Tassen bekommen.
Wir haben so schöne
so
Sachen schon bekommen.
Keramiktassen mit dem Too Many Tabs Logo.
Ja,
wir können langsam
Hörerin.
Einen Schrein aufbauen.
Und wir haben auch schon mal Kartenspiele geschickt bekommen von einem Hörer. Wir müssen mal irgendwann so das alles posten für diese schönen Sachen. Und ganz liebe Grüße, Hanna. Ich habe mich extrem gefreut. Ich habe natürlich nicht gesagt einfach Dankeschön. Ich habe gesagt, bist du sicher? Der ist so süß.
Ja.
Souveräne.
Souverän wie Superman.
Souverän wie Superman, aber da habe ich mich total gefreut. Wie schön.
Ich freue mich auch.
Ja, ihr merkt, wir sind auf der Höhe. Miguel, was hast du erlebt? Wie geht's dir?
Ach, mir geht's gut. Ich bin auch ein bisschen müde und freue mich gleich, das Feedback zu den letzten Folgen mit dir durchzuackern und auch die Tabs zu schließen, die wir diese Woche aus der Community eingeschickt bekommen haben. Aber davor wollte ich dir noch eine Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich das große Privileg, eine deutsche Showbusiness-Legende zu treffen.
Stimmt.
Ja, wer den Podcast verfolgt, der weiß ja, dass wir beide total promi-geil sind. Und das ist natürlich immer schön, wenn man hier und da mal so einen kleinen, kurzen Einblick bekommt in die Leben der Reichen und Schönen, der Show-Vollprofis, bei denen man so gerne mal Mäuschen spielen möchte. Und so eine Begegnung hatte ich während der Dreharbeiten für die letzte ZDF-Sendung Lass dich überwachen. Und zwar wurde ich da als Reporter zu unterschiedlichen KünstlerInnen geschickt, die eine Zuschauerin malen sollten. Und eine dieser Personen war doch tatsächlich der echte Otto Waalkes.
Der echte.
Der aller echte. Und der hat ja gerade noch frisch den Deutschen Fernsehpreis fürs Lebenswerk bekommen vor ein paar Wochen. Und ich muss sagen, ich war arschaufgeregt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Es war letztendlich gar nicht so lange in dem Beitrag. Es waren eigentlich nur ein paar Sekunden, aber wir sind dafür extra nach Hamburg gefahren und haben da 2 Stunden in dem Haus von Otto Walkes, also nicht das Privathaus, er hat wohl mehrere Ateliers und in einem, wo man drehen darf, also was quasi für so Drehteams zugänglich ist, haben wir dann gedreht. Und ich war total aufgeregt, weil er natürlich ein langjähriger Routinier ist und aber auch auf der anderen Seite in meiner Familie wirklich seit Jahren, Jahrzehnten hoch angesehen ist. Meine Oma und meine Eltern haben mir das als Kind gezeigt, auch die älteren Sachen, und dementsprechend bin ich, um mal diese abgedroschene Phrase zu nutzen, mit dem aufgewachsen so richtig und hatte die Stimme im Ohr. Und ich stand wohl damals mit Zwergenmütze bei der Kinopremiere von dem 7-Zwerge-Film im Kinopolis Aschaffenburg und fand es dann jetzt total bizarr und skurril, den mal in echt zu sehen, weil ich den im Kopf eher so abgespeichert habe wie so Bugs Bunny. Also irgendwie so ein Cartoon-Figur, ja. der gar nicht wirklich existiert.
Und dann stand er plötzlich in echt vor dir.
Und dann stand er da und wir hatten, wie gesagt, 2 Stunden insgesamt Zeit. Die eine Stunde war dafür da, um das Equipment aufzubauen. Und dann sollte Otto Walkes kommen und dann hatten wir mit ihm noch 60 Minuten Zeit, um zu drehen. Das heißt, ich hatte davor aber auch eine Stunde Zeit, während aufgebaut wurde, mich total verrückt zu machen und in diesem Haus auf und ab zu gehen, wo überall die Gemälde und die Gitarren voller tausender Ottifanten zu sehen waren. Es gab wirklich kein einziger Gegenstand in diesem Haus, wo kein Ottifant drauf war. Entweder bedruckt, jede Zewa-Rolle, jeder Becher, Kissen, alles. Und die wenigen Gegenstände, die nicht bedruckt waren, waren mit so kleinen Ottifanten mit Edding vollgemalt. Da gab es so einen Tisch, da war so ein kleiner Ottifant draufgemalt von Otto Walkes. Und dann stand ich da mit meinem Mikro. Ich hatte also einen super seriösen Anzug an und habe dann die Stimme so im Treppenhaus gehört. Total surreal, die dann so plötzlich in echt zu hören, weil man die ja schon allein durch die 1000 Synchronstimmen, die er gesprochen hat, irgendwie im Ohr hat, Sid von Ice Age und so weiter. Bist du mit Otto eigentlich aufgewachsen oder ist das so ein anderer Haushalt?
Nicht so richtig. Also schon so was gesehen, mitbekommen. Die Synchronsache natürlich, das ein oder andere Live-Ding auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht so eine Core-Erinnerung meiner Kindheit, Otto.
Aber schon immer mal bei Wetten, dass gewesen, diese ganzen Sachen. Also man kennt ihn natürlich einfach. Und dann kam er rein und war einfach genau so, wie man Otto Walkes kennt. Also es gab nicht irgendwie so einen Anknopfmoment, wo er irgendwie eine Rolle geschlüpft ist oder so, sondern er war von Anfang an einfach auf Karlauer, ist da rumgelaufen, so wie man Otto rumlaufen sieht. Und hat zwischen den Takes die ganze Zeit Jokes gecrackt und total bizarr. Auf seinen Schnürsenkeln stand dann so tausendfach Holiday, Holiday, Holiday. Fand ich ein schönes Detail. Und dann ist er da auch so rum und es war in seinem Atelier alles voller dieser Bilder, die er so malt. Und ich fand dann ganz süß, da hat er die ganze Zeit so gesagt, ich liebe ja alle meine Bilder. Ich liebe ja meine kleinen Ottifanten.
Der liebt die Ottifanten richtig.
Der liebt die einfach. Und das fand ich so sweet und herzerwärmt, wie jemand nach all den Jahren noch so eine Leidenschaft für seinen Job haben kann. Super inspirierend. Und dann hat er natürlich von diesen 60 Minuten Drehzeit nur 3 Minuten gebraucht, um hier dieses Bild zu malen. Und hat dann gesagt zum Team, ja, wollen wir nicht noch uns auf die Veranda setzen und einen Ostfriesentee trinken und Mango essen. Und dann...
Hä, wie süß.
Ja, der hat wohl eine spezielle Mango, die Otto total gerne isst. Das holt dann immer sein Team, holt dann immer, wenn andere Leute da sind, diese Mango. Die durften wir dann probieren und es war wirklich die geilste Mango, die ich jemals gegessen habe. Die ist auf der Zunge zergangen, sag ich dir. Mhm. Und ich dachte, ich kann es jetzt gar nicht glauben. Jetzt sitzen wir hier mit unserem Drehteam wirklich bei dem echten, alle echten Otto Walkes
mit der Mango.
Mit Mango und
Tee.
Und Ostfriesentee. Und dann hat er so ein bisschen von früher erzählt und auch ein paar alte Sketche runtergerattert, auch erzählt, dass er früher alles selber noch geschnitten hat und so. Das wusste ich auch nicht, diese Info. Der Robin Hood-Sketch und so hat er dann nochmal selber rezitiert und dann auch sehr freudig davon erzählt, wie er das erste Mal die 2000 Leute in einem Saal geknackt hat und sich dabei gefreut, als wäre das gestern gewesen. Auch das fand ich total schön, diese Begeisterung, ultra beeindruckend insgesamt. Und diese Begegnung wollte ich hier mal kurz sharen, weil ich die jetzt in meinem Herzlein mit mir rumtrage.
Wie schön.
Und zum Abschied ist er dann auch so gagmäßig gegen den Türrahmen gelaufen, Otto-like. Also er war wirklich die ganze Zeit auf diesem Haha-Modus. Ich liebe ja meine Ottifanten. Haha. Und dann gegen den Türrahmen gelaufen. Naja. Ach, aber jetzt zu den Nachrichten, die uns die Leute geschickt haben. Caro, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die Auslandsjahr mal gemacht hat in den USA, 2014. Wir haben ja neulich gesprochen über diese Highschool-Mock-Crashes/Every-15-Minutes, diese Art Theater-Performances von schlimmen Unfällen, die in Highschools gemacht werden als Abschreckung. Und sie hat gesagt, in ihrem Auslandsjahr hat sie das tatsächlich mal erlebt. Das wurde an ihrer Schule gemacht.
Wirklich?
Und es war sehr intensiv, sagt sie, und alle 15 Minuten kam der Tod rein und hat eine Person aus der Klasse geholt. Und die Wahl fiel vor allem auf SchülerInnen, wo bekannt war, dass die gerne Party machen und trinken. So als kleines Foreshadowing für alle.
Ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl.
Ja, da haben sie irgendwie durchgesickert zur Schulleitung, wer das wohl ist.
Mit denen besser nicht ins Auto steigen.
Und die waren dann 2 Tage nicht in der Schule, sondern tot. Also zu Hause mussten die tot sein. Ja, und das war für sie eine sehr intensive Erfahrung. Von einer anderen Hörerin habe ich noch gehört, dass es sowas auch mal in NRW gab. So eine Crash-Vorbereitung, aber wohl ohne das ganze Theater. Das war irgendwie auch im Jahr 2014 rum.
Ja, die habe ich auch gelesen. Und was ich auch ganz toll fand, war, wie viel Carlo akutes Merch uns geschickt wurde. Zum Beispiel von Debbie und Fred und auch eine heilige Millennial-Bronze-Statue in Seoul.
In Südkorea,
ja,
ne? Habe ich auch
Philipp
gesehen.
Wurde die uns zugesandt. Und was ich auch ganz toll fand, war ein Foto von einem Denkmal für Killerwals Kuno in Form einer Wippe am Volksgartenweiher in Mönchengladbach.
Hat uns Tobi geschickt. Guck, das habe ich auch rausgesucht.
Habe ich mich auch gefreut.
Weil Tobi da nämlich arbeitet daneben.
Genau, genau. Ja, habe ich mich total gefreut. Genauso wie über die Nachricht von Sebastian, der geschrieben hat: Hallo ihr Lieben, mein Arbeitgeber, die Wiener Verkehrsbetriebe, hat letztes Wochenende am 13.09. die erste Tram-WM der Geschichte ausgetragen. Es war wirklich ein Top-Event mit mega Zuschauerzuspruch. Der Zugang der Location musste zwischenzeitlich sogar wegen Überfüllung gesperrt werden. Bei der Veranstaltung musste ich an euren Tab zur Tram-EM und an euren Kommentar aus dem letzten Jahr denken. Liebe Grüße aus Wien. Ja, danke Sebastian. Wir haben noch gar nicht die Zeit gefunden, hier im Podcast ausführlich darüber zu sprechen. Wir haben dieses Jahr leider nicht die Zeit gehabt, nach Wien zu reisen, wegen Tourvorbereitung und so, aber haben natürlich von zu Hause aus die Tram-WM, die allererste Tram-WM verfolgt und möchten natürlich an dieser Stelle auch mal dem Siegerteam aus Wien gratulieren. Elisabeth Urbanic und Florian Isaku von den Wiener Linien haben in 8 Disziplinen am Wiener Ring gegen 24 weitere Teams gewonnen.
Herzlichen
Glückwunsch. Platz 2 ging an das Team aus Polen. Platz 3 an das Team Norwegen. Und natürlich, wie immer, auch Gratulation an Herrn Stumpf für diese neue gelungene Ausrichtung der allerersten Tram-WM der Welt. Liebe Grüße.
Ja, woher die Leute uns immer schreiben, ne? Aus Wien, aus Südkorea, aus It's a Small World. Da bin ich jemand geschrieben, sitzt gerade in It's a Small World wegen euch.
Süß. Da hat mir auch jemand noch was geschrieben zu It's a Small World tatsächlich. Das ist im lustigen Taschenbuch Nummer 390 auf Seite 23 eine Reference an diese Bahn gibt, die wir hier in unseren Tabs besprochen haben. Und zwar sollen da die Hauptfiguren der Geschichte in Figuren unterschiedlicher Herkunft verwandelt werden und müssen da It's a Small World singen. An der Stelle kann ich auch noch adden, dass viele noch eine Parodie in den Shrek-Film von It's a Small World gesehen haben, die
Stimmt.
ich auch unterschlagen habe.
Stimmt, ja, es ist kulturell viel aufgearbeitet worden, diese Bahn. Es beschäftigt viele Leute. Was mich noch sehr gefreut hat, ist Sammy der Kaiman. Viele erinnern sich gerne zurück an Sammy den Kaiman. Das hat bei vielen irgendwie alte Erinnerungen wieder hervorgeholt. Zum Beispiel schreibt uns Jana, dass es Flashbacks bei ihr ausgelöst hat, weil sie nämlich auch in der Grundschule das Sammy der Kaiman Musical aufgeführt haben.
Nein!
Ich erinnere mich noch recht lebhaft daran, dass ich als Badegast verkleidet war und ein Lied mit meinen MitschülerInnen gesungen habe. Ein Land, ein Fluss, ein kleiner Kaiman. Im Sonnenlicht, so wächst er heran.
Oh.
Wie sweet. Also da hat sie sich dann dran erinnert. Und Jule schreibt, dass als sie gestern für Polizei und Ordnungsrecht gelernt hat, sie gesehen hat, dass Sammy sogar es in die Falllösung der Uni reingeschafft hat. Also Sammy, der Kaiman, schlägt auch weiter Wellen. Und damit würde ich jetzt sagen, also wir haben mal wieder nicht alles durch.
Ich habe noch eine Sache.
Du hast noch was.
Ich hätte noch eine Sache zu adden. Und zwar zu den Disney Adults. Und zwar hat mir da noch einer eine schöne Ergänzung geschrieben. geschrieben. Moin ihr beiden, ein kurzer ergänzender Gedanke dazu, in Disneyland zu wohnen oder zu wollen. In der Städtebau- und Nahverkehrsbubble ist es ein Running Gag, dass viele Städte, insbesondere in den USA, schlechter konzipiert seien als Disneyland und andere Freizeitparks. In dieser Bubble wird der Hype um Freizeitparks auch als Sehnsucht interpretiert, in fußgängerfreundlichen, autofreien Städten zu flanieren, indem man trotzdem gut von A nach B kommt. Nur dass hier der Wunsch nach solchen Orten kommerzialisiert wird und nicht dazu führt, dass Städte an sich anders geplant werden. Unter dem Blickwinkel würde ich gegebenenfalls auch gerne neben einem Disneyland wohnen und eine Jahreskarte haben. So, das habe ich nämlich so unter dem Blick auch noch gar nicht betrachtet.
Die Leute sind mal wieder alle besser informiert und schlauer.
Ja. Naja, gut, so ist es halt. Aber gut, die schicken uns dann auch immer ganz viele tolle eigene Tabs, die wir natürlich hier auch besprechen. Und darüber sind wir auch dankbar, ne, Caro? Weil wir damit ja auch unseren Podcast füllen können.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen. Da waren auch wieder Hammer. Mäßige, oberaffentittengeile offene Tabs dabei. Und da haben wir uns mal wieder zwei
Goldstücke. Ich konnte mich diesmal gar nicht entscheiden, weil alle so gut waren.
Die waren richtig gut, ne?
Ja, aber wir mussten uns trotzdem entscheiden.
Wir haben uns jetzt entschieden.
Aber wir haben ja vielleicht noch viele Folgen vor uns, da können wir alles nacheinander abarbeiten.
Schickt
aber die heute sind
weiter.
Besonders gut.
Mhm. Willst du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Meine heutigen Tabs kommen von unserer Hörerin Tanja.
Hallo Caro, hallo Miguel, hier ist Tanja. Ich höre ab und zu gerne mal ins Radioprogramm der BBC rein und konnte es neulich überhaupt nicht fassen, als es um einen japanischen Comedian namens Nasubi ging. Der wurde Ende der 90er in einem Reality-TV-Format berühmt, wo er der einzige Kandidat war und auch überhaupt nicht wusste, dass er in einer Fernsehsendung mitmachte. Wie er es trotzdem geschafft hat, das Publikum fast ein Jahr lang bei der Stange zu halten, das lasse ich euch selber rausfinden. Viel Spaß damit.
Danke, liebe Tanja.
Ja, ein richtiger Teaser.
Ja, da bist du jetzt gespannt wie ein Flitzebogen.
Ja.
Ich war es auch bei dem Thema natürlich sofort hooked, weil wir hier ja schon öfters grenzwertige Reality-TV-Formate besprochen haben. Gerade in anderen Ländern gehen ja die dann nochmal so ein bisschen an andere Grenzen. Ich erinnere nur an den Tab zu I Wanna Marry Harry, in der Frauen in den Glauben gegaslightet wurden, Prinz Harry zu daten, falls du dich erinnerst.
Ja.
Oder auch an Anja Rützels Tab zum US-amerikanischen Format Bridal Plasty, in der man plastische Chirurgie erspielen konnte für eine perfekte Hochzeit.
Ja, als extremes Negativbeispiel haben wir natürlich auch schon mal den Fall Miriam Rivera besprochen.
Stimmt.
Wo die Prämisse war, also Miriam hat dort als Transfrau teilgenommen und es war wie bei der Bachelorette, also männliche Teilnehmer sollten um sie kämpfen und erst ganz zum Schluss beim Finale wurde revealed, Miriam wurde als Mann geboren und das Ganze wurde als riesen TV-Prank inszeniert, wo viele Beteiligte, vor allem Miriam, einen großen Schaden davon getragen haben. Hört doch in die Folge nochmal rein, wenn ihr wollt, für die ausführliche Besprechung.
Ja, wir haben auch neulich erst über den deutschen Fernsehspielfilm Das Millionenspiel geredet, in dem bereits in den 70er Jahren diese Fernsehentwicklung als Dystopie fiktional vorausgeahnt wurde. Wer auf dieserlei Content steht jetzt, diese Sendung, der wird heute in meinen Tabs voll auf seine Kosten kommen. Denn es geht wirklich um vielleicht die bizarrste Reality-TV-Sendung, von der ich jemals gehört habe. Und dafür verschlägt es uns heute nach Japan. Und der Protagonist dieser Sendung war bloß eine einzige Person, nämlich ein Mann mit dem Spitznamen Nasubi. Nasubi heißt übersetzt Aubergine. Und das ist ein Spitzname, den Nasubi schon als Kind von seinen ihn mobbenden MitschülerInnen bekommen hat, weil sein Gesicht so lange war, dass die das mit einer Aubergine verglichen haben.
Ich hasse Kinder.
Ja, Kinder sind evil.
Grausam.
Auf der ganzen Welt gleich evil. Und bürgerlich heißt er eigentlich Tomoaki Hamatsu, aber er hat den Namen Nasubi selber auch adaptiert und als junger Comedian genutzt. Der ist in der japanischen Entertainment-Industrie schaffen wollte. Und so kam es, dass er sich im Jahr 1998, also weit vor Big Brother und Dschungelcamp und diesen ganzen anderen Sendungen, als 23-Jähriger beworben hat für eine Sendung namens Denpa Shonan, deren Konzept er erst erfahren sollte, als er bereits mittendrin war. Und jetzt erzähle ich dir kurz, was das Konzept dieser Sendung war.
Mhm.
Und zwar wurde Nasubi ganz allein und vollkommen nackt in einen Raum gesperrt, Darin gab es eine damals noch nagelneue Webcam, um die Geschehnisse aufzuzeichnen. Es gab Licht, es gab fließend Wasser, es gab täglich eine kleine Ration an Crackern, ein kleiner Tisch, ein Stapel Postkarten, ein Stift, ein Telefon, ein Radio, ein Bodenkissen, ein Airconditioner und jeweils die neueste Ausgabe von sämtlichen Magazinen. Und die Aufgabe war, dass er jeden Tag so lange Preisausschreiben mitmachen sollte, bis er einen Sachwert von 1 Million Yen erspielt hat durch bloße Gewinne. Und erst dann ist die Challenge vorbei.
Bevor ich jetzt noch mehr nachfrage, keine Toilette?
Das habe ich mich auch gefragt. Diese Info habe ich nicht gefunden. Wo ist der auf Klo gegangen?
Scheiße. In alten Zeitungen.
Das weiß ich nicht genau. Habe ich auch wirklich danach gesucht, nach der Info und nicht gefunden.
Also wie ist er jetzt da genau gelandet?
Ja, durch ein Glücksspiel. Also er hat sich da beworben, ohne zu wissen, welche Sendung es ist, mit mehreren KandidatInnen.
Ja.
Und die haben sich ausgelost und er hat das glückslos gezogen.
Er wusste nicht, was das für ihn heißt.
Nein.
Er wusste nur, er ist plötzlich nackt in einem Raum mit ganz vielen.
Er wurde in diesen Raum begleitet und dann hieß es ausziehen. Jetzt sofort ausziehen. Und das Bizarre war, dass die Produzenten ihm gesagt haben, dass er nur ganz, ganz wenig gefilmt wird. Also das meiste wird nicht unterhaltsam sein. Der ist da zwar ein paar Tage drin, so nach dem Motto. Und er ist in dem Glauben da rein, dass das irgendwie ein kleiner Beitrag wird. Und tatsächlich haben sie den aber 24 Stunden live gestreamt im Internet.
Also ich
und dann
muss
zusammengeschnitten
sagen,
fürs Fernsehen.
Ich bin ein bisschen Fan von der Idee zu checken, wie lange dauert es, bis eine Person mit Preisausschreiben 1 Million Euro gewinnt. Fair, finde ich lustig.
Kann ein Mensch überleben, indem er Preise gewinnt?
Das würde ich mir auch anschauen, aber warum ist er nackt? Also warum muss er dafür nackt sein?
Weil er nichts hat sonst.
Ach, er soll sich dann auch quasi die Klamotten erspielen.
Genau.
Und alles.
Und essen. Also er darf alles nutzen, was er gewinnt.
Ja.
Aber er muss es halt gewinnen.
Ach, es geht gar nicht um reine Kohle, sondern es geht auch um Sachgewinne wie Klamotten oder...
Genau, also Sachgewinne und die werden dann auf die Liste, also wenn, keine Ahnung, der einen Autoreifen gewonnen hat, da hat...
Wird aufgeschrieben, wie viel der Wert ist.
Was auch immer gekostet, wird das aufgeschrieben und zusammengerechnet.
Checke.
Und er darf die Gegenstände aber trotzdem nutzen, wenn sie ihm denn nützen. Aber er hat keine Frischluft gehabt, keine Intimsphäre, kein Kontakt zur Außenwelt, nur ein nackter Mann in einem nackten Raum und Preisausschreiben machen, ums Überleben.
Und er wusste schon, dass er gefilmt wird, aber nicht, wie intensiv er gefilmt wird.
Und alles, was er gewonnen hat, wurde dann in diesen Raum geschleppt. Das heißt natürlich, der wurde dann auch über die Monate vollgerümpelt mit allem möglichen unbrauchbaren Zeugs. Ich zeig dir mal, damit du einen Eindruck bekommst, wie das da ausgesehen hat. Hier in der Szene gewinnt er gerade ein Fahrrad.
Hä? Moritatami Jitensha? Oh, Mann, der Ole! Ola! Tita! Oh, Magica Ole!
Also, er hat ein Fahrrad, was er da gerade auspackt. Aber er hat immer noch keine Klamotten. Er ist noch nackt.
Er hat in der ganzen Zeit keine Klamotten gewonnen.
Er hat,
außer Damenunterwäsche, die ihm zu klein war.
Nein.
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja.
Und hat er in dem Clip die ganze Zeit eine Aubergine noch vor seiner Aubergine.
Und das ist sehr interessant, weil wir alle kennen ja heute das Aubergine-Emoji als Chat-Metapher beim Sexting für Penis.
Ja.
Das ist auf ihn zurückzuführen.
Nein.
Da wurde es das erstmal, weil sein Name Aubergine war, haben sie ihm eine Aubergine auf den Penis gemacht. Und deswegen ist bis heute das Aubergine-Emoji das Aubergine-Emoji.
Das gibt's ja nicht.
Fand ich auch total bizarr. Willst du wissen, was er alles gewonnen hat
in
der Zeit? Also er hat zum Beispiel einen kleinen Kuscheltierseelöwen gewonnen. Er hat ein Zelt gewonnen, das er dann auch aufgebaut hat und dann dachte, er kriegt jetzt Privatsphäre. Dann hat man aber nichts anderes in dem Raum mehr gesehen, haben die Produzenten ihm das wieder weggenommen.
Oh.
Er hat einen Discount-Voucher bekommen für den Spice Girls-Film.
Den er nicht gucken konnte.
Golfbälle, Klopapier, Autoreifen, zum Beispiel auch Hundefutter, was er dann auch gegessen hat. Einen lebendigen Hummer.
Okay.
Was ich auch bizarr finde, dass man das überhaupt gewinnen kann. Den hat er dann auch gegessen.
Das ist nicht okay. Aber stopp, der hatte doch keine Küche. Wie hat er den denn zubereitet? Oder konnte er den
roh gegessen?
Nein.
Doch, doch.
Das glaube ich nicht.
Doch, der hat ihn roh gegessen, genau wie das Hundefutter auch. Und dann hat er irgendwann 5 Kilo Reis gewonnen und das hat er dann so lange aufgeweicht, bis es wie so eine Art Porridge war. Es hat aber ewigst gedauert. Er hat Gesichtscreme gewonnen.
Aber er hätte das auch, er hätte das schon abbrechen können, ne?
Das ist nämlich das Bizarre. Die Tür war nie abgeschlossen und er hätte sie einfach öffnen können und rausgehen können. Da fragt man sich jetzt, ja warum? Und ich habe ein Interview gefunden, wo er die perfekte Antwort dafür hat.
Why didn't you just open the door?
I thought about running away so many times, but there was also the fact that I was naked. So if I ran outside, I might get arrested by the police.
Okay. Ja, aber man geht doch lieber das Risiko ein, dass man, also das geringe Risiko, verhaftet zu werden, dagegen in diesem Horrorraum zu sein. Aber er wusste natürlich auch nicht, ob er damit quasi ja das abbricht und irgendwie alle seinen Sieg verwirkt.
Und er wusste ja auch nicht, wie groß das ist in der Außenwahrnehmung. Jedenfalls gibt es jetzt diese ganze...
Deine Darmbeschwerden sind nicht normal.
Der Grund für deine Beschwerden, die dich plagen, liegt an einer...
Werbung ging an.
Authentischer Podcast-Moment.
Naja, okay. Jedenfalls gibt es diese ganze Story jetzt sehr schön zusammengefasst in einer Hulu-Dokumentation auf dem Streaming-Dienst, den wir jetzt natürlich alle seit dieser Jimmy Kimmel-Sache boykottieren, nämlich Disney Plus, mit dem Titel The Contestant. Sehr schön nacherzählt mit Interviews von Nasubi selbst, aber auch den Produzenten der Show und narrated von Fred Armisen. Ist eine Watch-Empfehlung von mir. Und darin sieht man jetzt dann eben auch den gesamten Verlauf dieses Experiments, das natürlich die Psyche von Nasubi über die Zeit total zersetzt hat. Auch wie die Produzenten ihm von Anfang an eben sagen, dass das meiste nicht gesendet wird, dann aber doch alles gesendet wird und das über die lange Zeit. Rate mal, wie lange er da insgesamt drinne war und ob er es überhaupt geschafft hat.
Also du hast jetzt ein paar Sachen aufgezählt. Reifen, Zelt, Fahrrad, Hundefutter, Hummer.
1 Million Yen.
Da weiß ich jetzt nicht, kommt man da auf 1 Million Yen? Ich guck mal ganz kurz, wie viel 1 Million Yen in Euro?
1998, aber auch vom Wechselkurs.
Ach so, es entspricht jetzt gerade 5.700 Euro. Das ist natürlich jetzt realistischer als 1 Million. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das schafft, wenn man hartnäckig ist. Mhm. Aber du brauchst eine Weile, weil du gewinnst ja nicht ständig.
Er hat es tatsächlich geschafft.
Er hat es geschafft.
Er hat es geschafft und hat da insgesamt 1 Jahr und 3 Monate drin gesessen.
Ein Jahr.
1 Jahr und 3 Monate. Aber diese Information ist jetzt auch ein bisschen tückisch, denn sie haben das Konzept dann nochmal verlängert, weil die Quoten so gut waren. Das erste Ziel, also das erste Mal, die 1 Million Yen hat er schon nach 11 Monaten erreicht, aber weil es eben so ein Renner war, jede Woche über 30 Millionen ZuschauerInnen, haben die ProduzentInnen nach der ersten Million gesagt, nee, wir machen es weiter, verbinden ihm die Augen, schaffen ihn in einen neuen Raum, der in Korea war und er soll das Ganze nochmal spielen, aber auf Koreanisch, also in einer Sprache, die er nicht beherrscht. In diesem neuen Raum waren dann noch 2 Übersetzungsbücher dabei.
Also er hat dann auch Zeit gehabt, Koreanisch zu lernen.
Und da war der natürlich von der Psyche ja schon so durch, dass der einfach alles mitgemacht hat. Die haben den zermürbt. Er sagt auch in der Doku, dass der Fernsehproduzent, den er vor seiner Teilnahme für so eine Art Fernsehgott gehalten hat, weil der schon so einen krassen Status hatte, in dem Moment für ihn zum Teufel wurde.
Ja, und für mich auch.
Ja, und er hat in seiner Muttersprache Japanisch allein schon 3 Wochen gebraucht, bis er den ersten Preis gewonnen hat. Das war, by the way, Jelly einfach. Und da saß er nackig auf dem Boden, hat mit den Fingern so Jelly gegessen und sich seines Lebens gefreut.
Oh Gott. Und war es jetzt so, dass Zusammenschnitte quasi regelmäßig im Fernsehen gelaufen sind? Oder war das wie eine Art Livestream, den man durchgängig gucken konnte in diese Wohnung rein?
Beides. Also es gab sowohl im Internet den Livestream, 24 Stunden, und dann gab es einmal die Woche so ein Best-of-Zusammenschnitt, wo sie auch die Momente, in denen er besonders gelitten hat, rausgeschnitten haben. Also da waren das vor allem die lustigen Momente, wo er sich freut, wo er so ein bisschen ganz, ganz lustig, verrückt rumtanzt und so, dass die Leute nicht so wirklich merken, dass er wirklich den Verstand verliert. Und er hat bei seinem Peak bis zu 300 bis 400 Karten am Tag rausgeschickt, um irgendwas zu gewinnen. gewinnen.
Und Radio hat wahrscheinlich auch, ne? Radio konnte
genau,
anrufen.
Radio und Zeitung.
Ja.
Und er hat dann irgendwann angefangen, seine Haare zu verlieren und ist wirklich verrückt geworden, vor aller Augen.
Ja, wenn man jeden Tag nur Cracker kriegt und ab und zu
ja, Hundefutter.
Also, Hundefutter ist das und jetzt Hummer auch kein Wunder, dass es dann nicht so gesund war.
Ja, da ist dann tatsächlich mal ein Arzt reingekommen zum Check-up, viel zu spät wahrscheinlich, ist kurz reingekommen, hat den untersucht für ein paar Minuten und jopp, weitermachen, alles wunderbar.
Oh Gott.
Ja, und sie haben ihn wirklich halt nur so gut behandelt, dass er nicht stirbt vor laufender Kamera. Als er dann das zweite Mal sein Ziel erreicht hat, haben sie ihm erneut die Augen verbunden und in einen neuen Raum verfrachtet. Dieser Raum befand sich dann in einem Fernsehstudio. Da war so eine Kiste auf der Bühne aufgebaut. Was Nasubi nicht wusste war, dass er da jetzt vor einem vollen Publikum in einem Raum ist. Er wusste ja nicht mal, dass er in der Zwischenzeit zu einem Star geworden war im gesamten Land.
Der war dazwischen
Land.
Auch gar nicht draußen. Also
gar nicht.
Er war erst in dem Raum in Japan, dann in dem Raum in Korea und jetzt in dem Raum in dem Fernsehstudio. Ja. Aber er hätte schon auch dann, also beim Raumwechsel sagen können, jetzt reicht's.
Er hätte die ganze Zeit sagen können, jetzt reicht's. Irgendwie hat er das mitgemacht. Und als er dann eben in diesem Raum, in diesem Fernsehstudio war, wollten sie ihn überraschen, weil er es geschafft hat. Und dann sind dann von jetzt auf gleich diese Wände umgeklappt.
Mhm.
Und er stand von jetzt auf gleich
nackt. Hierbei verstehen sie Spaß.
Hierbei verstehen sie Spaß. Diese Szene möchte ich auf jeden Fall noch zeigen.
Also sie machen Countdown. Jetzt kippen die Wände. Oh Gott.
Congratulations to your goal.
Konfettikanon.
Konfetti-Musik. Nur offener Mund.
Er hält sich einfach ein Kissen vor seine Aubergine, weil er bis jetzt immer noch keine Kleidung gewonnen hat.
Nein.
Und er sieht das erste Mal seit wie lange?
Ja, über ein Jahr.
Über ein Jahr wieder Menschen.
Ja, der ist komplett paralysiert. Er guckt nur umher. Ewig lange Fingernägel, ewig lange Haare.
Sein Truman-Show-Moment.
Und alle jubeln.
Er checkt, dass er ein Reality-Star ist. Oder dass generell Leute ihn überhaupt kennen.
Ja, das ist wirklich wie Truman-Show in real life.
Ja.
Oh, ja, also natürlich hat er davon extreme psychische Probleme getragen, leidet teilweise bis heute noch darunter. Und um darüber hinwegzukommen, hat er dann mit dem Bergsteigen angefangen und ist dann noch den Mount Everest hochgeklettert. wieder klarzukommen. Also, er ist ein Mann der Extreme geblieben.
Ich will so viel raus, wie es geht. Ich will das Gegenteil von in einem Raum sein.
Raum sein.
Ich will auf den Mount Everest drauf. Das gar nicht.
Da hat dann auch Leute gecoacht am Anfang der Pandemie, wie das ist, wenn man jetzt so viel drin sein muss.
Ja,
da wurde er dann wieder angerufen.
Ja.
Also, er war weltbekannt nach dieser Show und ich hatte trotzdem bisher noch nie etwas davon gehört und fand es jetzt umso interessanter, die Doku zu sehen, die mir Tanja geschickt hat. Vielen Dank dafür, liebe Tanja.
Uns mal coachen können, wie wir in der Stinkebox besser aufnehmen.
Das stimmt.
Ja, jetzt sind wir raus aus der Box.
Jetzt können wir frei atmen wie Nasubi.
Meine offenen Tabs der Woche kommen von unserer Hörerin Sharifa.
Hi ihr zwei, hier ist die Sharifa. Und was ich euch heute vorstellen wollte, ist nicht nur ein offener Tab, sondern ein ganzes Roman Empire für mich. Es geht um die Kotze-Affäre und hier keine Triggerwarnung für Menschen mit Emetophobie, zu denen ich leider auch dazu gehöre. Es geht um einen Jagdausflug im 19. Jahrhundert am Kaiserhof, der ein bisschen eskaliert ist. Das erste Mal habe ich davon gehört auf ZDF Info vor circa 5 oder 6 Jahren und seitdem denke ich immer wieder mal drüber nach und dachte mir, es ist eigentlich das Perfekte für einen Podcast. Wir sehen uns am 16. Oktober in München. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ciao.
Und Sharifa schreibt, die Geschichte hat eigentlich alles, was eine gute Story haben sollte. Orgien, Heimlichtuerei und ein Pistolenduell.
Nummer eins, was jede gute Geschichte haben sollte, Orgien.
Sie
Pistolen
sagt,
auch, wow.
Alles dabei. Vielen Dank, liebe Sharifa. Das ist ein Thema ganz nach unserem Geschmack. Es geht nämlich um Gossip aus dem Kaiserreich.
Wow.
Da können wir unseren alten Trailer mal wieder hervorkramen.
Eine meiner Lieblingsrubriken.
Zeit Gossip.
Ja, also erstmal eine Warnung, es geht tatsächlich nicht um Kotze, sondern es geht um eine Person, nämlich Leberecht von Kotze. Hier mal wieder eine schöne Inspiration für einen Babynamen, Leberecht. Genauer war er Hans-Louis Karl Leberecht von Kotze, geboren 1850 in Berlin.
Starker Name.
Ja, er war ein preußischer Kammerherr und Hofzeremonienmeister am deutschen Kaiserhof. Er war außerdem Rittmeister und Rechtsritter des Johanniterordens. Und wie Sharifa es uns geschrieben hat, die Geschichte rund um Leberecht von Kotze hat alles. Wir starten mal, ich hole dich mal ab. Wir befinden uns nämlich am deutschen Kaiserhof Ende des 19. Jahrhunderts. Der Kaiser ist Wilhelm II., deutscher Kaiser und König von Preußen, aus dem Haus Hohenzollern. Und Wilhelm II. War, wie wir alle wissen, der letzte deutsche Kaiser überhaupt, nämlich nur noch bis 1918. Also wir sind jetzt hier in den letzten Zügen des deutschen Kaiserreichs. Und dieses Kaiserreich, dieses preußische Kaiserreich, hat natürlich versucht, sich nach außen hin möglichst gut und tugendhaft zu präsentieren. Stichwort preußische Tugenden. Da habe ich nochmal nachgeschaut. Es gibt keine festgelegte Definition, aber es gibt einen ganzen Katalog an, in Anführungszeichen, preußischen Tugenden. Unter anderem Ordnung, Fleiß, Disziplin, Pünktlichkeit, Pflichtgefühl, Ehrlichkeit, Sparsamkeit, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit, Zielstrebigkeit, Zurückhaltung, Geradlinigkeit, Redlichkeit und so weiter.
Meine Güte.
Und so fort. Woraus man ja heute auch immer noch so diese vermeintlichen deutschen
der
Tugenden
ist Preuße.
Ja, und Klischees ableitet. Ja. Ein bisschen boring alles und so ein bisschen Stock im Arsch, preußische Tugenden. Deshalb zumindest was Pünktlichkeit angeht, bin ich antideutsch.
Das stimmt wohl.
Das stimmt
Heute
wohl.
Ging's.
Ja.
Heute waren wir okay pünktlich mit dem Start der Aufnahme.
Naja, das Kaiserhaus wollte auf jeden Fall gut dastehen, nach außen hin. Und das wäre jetzt wirklich sehr schlecht für den Ruf des ach so tugendhaften deutschen Kaiserhauses, wenn da mal was nach außen gelangen würde, was gar nicht so preußisch tugendhaft ist. Und genau das ist passiert. Nämlich
Orgien.
1891, ja. Es sind anonyme Briefe aufgetaucht, in denen von Sexpartys am Kaiserhof berichtet wurde.
Orgien sind nicht preußisch.
Ein Skandal. Es haben wohl bei Hofe immer wieder Gelage und Orgien stattgefunden. Zum Beispiel während Jagdausflügen auf Schloss Grunewald. Schloss Grunewald steht heute noch, ist der älteste noch erhaltene Schlossbau Berlins am Grunewaldsee. Und im Januar 1891 gab es wohl eine lustige Schlittenfahrt in den Grunewald, der im Jagdschloss Grunewald endete, und zwar mit Tänzen und viel Alkohol und dann eben ja, in einer regelrechten Orgie auf Schloss Grunewald.
Nein,
mit prominenten,
die Schweine.
Mit prominenten TeilnehmerInnen, der Elite der adligen Hofgesellschaft und der Familie von Kaiser Wilhelm II.
Aber kicken die alle noch? Weil die Namen werde ich wahrscheinlich nicht kennen. Ich kann jetzt nicht so überrascht tun, wenn du dir jetzt sagst, keine Ahnung,
die
Adelheid, Adelheid von so und so. Da sage ich jetzt nicht, nein, never, doch nicht die.
Ich kann dir ein bisschen einordnen. Also ja. Es waren so um die 15 TeilnehmerInnen. Und darunter waren unter anderem Friedrich Karl von Hessen.
Nein!
What?
Ja. Friedrich Karl von Hessen? Hätte ich nicht gedacht.
Aber auch, das ist vielleicht ein bisschen spicier, die Schwester vom Kaiser.
Oh.
Charlotte von Preußen.
Charlotte!
Ein Schwager des Kaisers. Also wirklich nächste Verwandte. Ein Dutzend Freiherren und adelige Damen. Charlotte von der Decken.
Nee.
Die Gattin des Grafen Friedrich von Hohenau.
Nee!
Und
ich fall vom Stuhl.
Die Zeremonienmeister Karl von Schrader und eben Leberecht von Kotze.
Boah, das ist aber nicht Zeremonienmeister. Wie heißt das?
Zeremonienmeister-mäßig. Und das weiß man, wer da alles dabei war, weil nach dieser Sexparty diese Leute in anonymen Briefen outgecallt wurden. Am Tag darauf haben mehrere von ihnen anonyme Schreiben erhalten, in denen der letzte Abend nochmal zusammengefasst wurde.
Also wer mit wem und wo rein und so.
Detaillierte Beschreibungen von Gruppensex, von homosexuellem Verkehr, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen.
Was?
Es gab Bilder dazu, pornografische Bilder und Zeichnungen.
Die Fotografien?
Nee, Zeichnungen von Geschlechtsorganen.
Ja, weil
Erinnerungsprotokoll.
Also Fotografie war ja total neu in der Zeit.
Nee, sie haben das also...
Sie haben das gemalt.
Die Person, die dahinter steckt, wer auch immer, hat diese Geschlechtsorgane gemalt. Und
es
gesagt,
war wohl...
Hier
so,
ist der Friedrich und hier ist die Charlotte.
Und es war dann so originalgetreu gezeichnet, dass die sich da drin alle wiedererkennen konnten.
Ja, und ich kann mir vorstellen, selbst wenn man jetzt kein Mitglied von einer Kaiserfamilie ist, sondern sich vielleicht einfach in der Berliner WG oder im Swingerclub oder so ein bisschen ausprobieren will, dass man das nicht haben will. Man will nicht am nächsten Morgen einen Brief, wo nochmal alles drin steht und aufgezeichnet ist vom Abend davor. Wenn man es doch will, no king shaming, keine Ahnung. Aber das ist jetzt wohl am Kaiserhof wiederholt vorgekommen. Immer wieder, wenn es ein kaiserliches, sexpositives Get-Together gab, gab es danach anonyme Briefe an die TeilnehmerInnen. Und auch unbeteiligte Adlige und Leute am Hof haben solche Schmähbriefe bekommen mit Berichten vom Gebumse. Von einem anonymen Autor oder Autorin.
Man weiß nicht, wer es war.
Ja, also besonders abbekommen haben Karl von Schrader und seine Frau, aber auch Charlotte von der Decken, Gräfin von Hohenau. Die hatte der Autor ein bisschen auf dem Kieker. Da hat er nämlich mehrere ihrer hochrangigen Sexualpartner namentlich genannt und sie bezeichnet als Mannstoll. Die ist doch Mannstoll. Ich liebe diese altertümlichen Shades. Wie war das nochmal bei dem Grimm-Bruder?
Deine Jacke möge
dein Kleid schimmelt.
Ja, dein Kleid möge in der Ecke verschimmeln.
Ja,
oder so.
Ja, genau. Und Charlotte Gräfin von Hohenau war mit Friedrich von Hohenau aus der Hohenzollern-Familie verheiratet, der schwul war. Das heißt, eine Ehe, die aus Interesse dieser mächtigen Familien geschlossen wurde und wahrscheinlich deshalb ein bisschen offener war als andere Ehen. Und deshalb wurde über die Charlotte sowas geschrieben wie die Manie der Gräfin oder die ist Prinzen und Dragoner toll. Und die hebt gerne mal ganz unaufgefordert die Röcke hoch.
Unglaublich, das klingt ja wie ein Ikimel-Text, was du mir hier vorliest.
Ja, also so schrieb man über diese Charlotte in diesen Briefen. Und insgesamt wurden mehr als 200 solcher Briefe verschickt. Und langsam hat man sich gefragt, als es immer mehr Gerüchte gab durch die Briefe, wer ist die Snitch? Wer hat diese ganzen Infos über unsere Orgien? Und da haben sich dann 1892 einige dieser betroffenen SwingerInnen entschieden, die Briefe,
preußische
SwingerInnen haben sich entschieden, diese Briefe jetzt mal der Polizei zu übergeben, in zensierter Form. Who done it? Wer schreibt diese Briefe?
Die Polizei wurde also involviert,
ja.
Aber sie haben zensiert,
ja.
Was genau da drinnen steht.
Wahrscheinlich so eine Aubergine draufgeklebt. Ja. Und Überraschung, die Polizei ist drauf gekommen. Naja, das ist ja schon sehr detailreich alles. Mhm. Also ist wahrscheinlich der Autor der Briefe einer oder eine von euch. Also einer von den 15 Leuten vom Gangbang auf Schloss Grünewald. Also
oh Gott.
Der oder die muss ja dabei gewesen sein. Ja, und dann wurde irgendwann eine Person beschuldigt, nämlich, dreimal darfst du raten, genau, Leberecht von Kotze.
Ah.
Ja, der kaiserliche Zeremonienmeister. Ausgerechnet. Sowas wie, ja, so eine Art Showmaster zu Hofe könnte man seinen Beruf bezeichnen. Der organisiert Bälle und Empfänge und sorgt ja für Unterhaltung unter anderem.
Allein schon mit seinem Namen.
Ja, und auch da gibt es jetzt wieder eine shady Begründung, die für Kotze gesprochen haben soll. Er galt nämlich in Hofkreisen als geschwätzig. Und er war unbeliebt wegen seines Sarkasmus. Mhm. Außerdem
der
war
hätte einen geilen Podcast gehabt heutzutage.
Ja, es geht nämlich noch weiter. Er war auch als fatzkenhafter Kleidernarr verschrien, weil...
Hä? Dafür der von Kotze war Camp.
Der war Camp, wirklich. Und dafür hat gereicht, dass er mal zu einem Jagdausflug mit einer grünen Krawatte gekommen ist.
Geht ja gar nicht.
Ja, und er wird irgendwie so ein bisschen als, ja, gossipy, ich habe auch weibisch gelesen.
Mhm.
So
ein Paradiesvogel.
Ein Paradiesvogel, so wird er beschrieben. Und der war dann auf einmal der Hauptverdächtige. Und dann wurde Leberecht von Kotze tatsächlich festgenommen. Und die Polizei hatte wohl irgendwie Löschblätter beschlagnahmt, wo irgendwie Abdrücke von der Tinte drauf waren, wie auch immer. Und dann hat Wilhelm II. Ihn mir nichts, dir nichts festnehmen lassen. Aber schon wenige Tage danach wurde er wieder freigelassen.
Wie festgenommen? Festgenommen wegen Gossip? Verhaftet wegen Gossip?
Verhaftet wegen Gossip.
Das,
naja, der hat ja schon sehr, sehr viel Gossip über diese Kaiserfamilie gebracht. Also
ja, den
für den Ruf.
Ist wild, aber das ist ja nicht illegal, oder?
Damals waren homosexuelle Handlungen illegal.
Ja.
Aber ich glaube, es ging vor allem darum, dass halt hier jemand gerade diesen guten, preußischen, tugendhaften Ruf nach außen in extrem gefährdet. Ja, also Wilhelm II. Wollte den weghaben vom Fenster, hat ihn festnehmen lassen. Aber er wurde wenige Tage später schon wieder freigelassen, weil man ihm nichts nachweisen konnte. Das war alles gar nicht richtig, da mit diesen Löschblättern möglicherweise manipuliert.
Dafür steht er mit seinem guten Namen Kotze.
Leberecht von Kotze. Der Kaiser wollte dem Ganzen aber ein Ende bereiten und hat ein Militärgericht beauftragt, diesen Fall Kotze zu untersuchen. Sämtliche Mitglieder am Hof wurden verhört, aber man fand einfach nichts Belastendes und er wurde wegen mangelnden Beweisen freigesprochen. Also der Teil der Story Sexpartys und Heimlichtuerei ist jetzt klar. Jetzt kommen wir zum Part Pistolenduell. Es war nämlich so, dass einige der betroffenen, ja, Sexferkelchen am Hofe, der Hohenau-Schradersche Kreis, zu dem dieser Friedrich von Hohenau und Karl von Schrader gehörten, auf eigene Faust weiter ermitteln wollten gegen Kotze. Und Kotze wiederum hat sie aufgefordert, seine Ehre wiederherzustellen. Also seinerseits den Gossip nicht ertragen. Und deshalb kam es natürlich 1895 zum Pistolenduell. So hat man das ja, halt dann geregelt. Zwischen Schrader und von Kotze, das gerade nochmal so gut ausgegangen ist. In einem weiteren Duell mit Hugo von Reischach wurde Kotze am Oberschenkel verletzt und kam ins Krankenhaus. Als Entschuldigung hat ihm Kaiser Wilhelm II. Ein Blumenarrangement in Gestalt eines Ostereis geschickt. Auch lieb.
Sehr lieb.
Ein Jahr später haben sich die beiden wieder duelliert und diesmal hat Kotze den Schrader getroffen und Schrader ist dabei gestorben. Jetzt hatte man aus preußischer Hofsicht was man gar nicht haben wollte. Man hatte zum einen eine Sexgerüchteküche und dazu noch eigentlich verbotenes adeliges Pistolenduell.
Bei dem jemand gestorben ist.
Mit einem Toten aus lächerlichen Gründen.
Da ist jemand gestorben.
Wegen Sexgossip.
Ja. Gestorben wegen Sexgossip.
Ja, was für den preußischen Kaiserhof einfach nicht gut war, weil es sehr viel Aufsehen erregt hat und es Menschenaufläufe gab bei diesen Duellplätzen in Berlin. Und die Presse hat berichtet, also zum einen, das schadet halt komplett dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit der Monarchie. Zum anderen ist es Doppelmoral vom Kaiserhof und man hat sich auch extrem drüber lustig gemacht. Also die sozialdemokratische Presse hat zum Beispiel geschrieben, die Duellprügelei zweier Nullen. Und tatsächlich hat das Kaiserhaus, was ja eh schon so ein bisschen auf den letzten Metern war damals, dadurch extrem an Glaubwürdigkeit und Ansehen verloren. Ich habe in einem Interview mit einem Historiker gelesen, dass tatsächlich ein Auslöser war, dieses Happening, Vorstellungen von Männlichkeit und Ehre zu hinterfragen. Danach ging die Zahl der Duelle zurück und die öffentliche Meinung stellte sich gegen den Kult um die Ehre. Also er sagt sogar, dass dieser Skandal den Anfang vom Ende eines hegemonialen Männlichkeitsbildes, das Bild vom Ehrenmann war. Also ich glaube, wir hatten noch eine ganze Weile weiter eine Art hegemoniales Männlichkeitsbild.
Der Ehrenmann, der wurde da quasi beerdigt.
Ja, eingesagt. Das fand ich interessant. Also wegen diesem sexy Hofgossip hat man da irgendwie so große Konzepte und Glaubwürdigkeit von der Monarchie in Frage gestellt. Es spricht einiges dafür, dass der nachhaltige Niedergang des Hauses Hohenzollern im Januar 1891 mit einer Schlittenfahrt in den Grunewald begann. Steht so im Spiegelartikel. Und ein ganz interessanter, vielleicht vielen jetzt schon offensichtlicher Aspekt daran, vor allem weibliche sexuelle Aktivität und männliche Homosexualität wurde in diesen Schmähbriefen outgecalled und verurteilt, die ja eben herrührten, wie zum Beispiel von solchen Zwangsheiraten und so weiter, hat keiner hinterfragt. Aber bei Heteromännern galten ganz andere Maßstäbe. Of course, hier auch ein tolles Zitat aus dem Spiegelartikel. Passionierte Puffgänger wie Bismarcks Sohn Herbert oder der Kaiserschwager Ernst Günther von Schleswig-Holstein, Spitzname Herzog Rammler, galten weiter als Ehrenmänner. Ja, Riesenüberraschung. Das wurde toleriert.
Die sind fein raus.
Ja, Herbert
die haben nichts falsch gemacht.
Herbert kann in Puff gehen, es wird alles toleriert.
Wunderbar, ja.
Aber Homosexualität stand damals eben unter Strafe und wurde als ansteckende Krankheit verteufelt.
Lustigerweise auch erst neu, ne? Das ist erst im Kaiserreich kriminalisiert worden. Davor war das legal, Homosexualität.
Ja, und Frauen, die ihre Sexualität selbstbewusst und aktiv ausgelebt haben, wie zum Beispiel die Charlotte, wurden dann einfach krank genannt. Die hatten anscheinend dann irgendwas Krankhaftes an sich. Ja, also gar nicht überraschend, aber so kam es eben, dass das so ein spicy Skandal dann war, was in diesen Briefen stand.
Interesting.
Die Folgen für Kotze muss ich dir noch erzählen, der wohl unschuldig war, ist ja freigesprochen worden mehrfach. Er wurde dann wegen Tötung im Zweikampf durch dieses Duell zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt.
Ja, da hat er sich dann doch was zu Schulden kommen lassen.
Ja, aber schon nach wenigen Monaten vom Kaiser begnadigt und infolge des Skandals eher Marsch. Hätte man sich auch denken können.
Aber man weiß dann bis heute nicht, wer da hier geplappert hat.
Nein, man weiß nicht, wer diese Briefe geschrieben hat. Bis heute ist es ein ungelöster Kriminalfall der Geschichte. Einige HistorikerInnen glauben, es war der Schwager des Kaisers, der Ernst Günther, gemeinsam mit Komplizinnen, die irgendwie Insiderwissen hatten. Ein anderer Historiker, der da in diesem Fall sehr wegweisend war, Wolfgang Wippermann, meint, es spricht einiges für die Herzogin Charlotte von Meiningen. Das ist die Schwester des Kaisers, Wilhelm, weil nämlich sie als klatschsüchtig gilt, zum einen.
Das war eine geile Gruppe. Ja. Wir haben alle... Die sind mir alle
klatschsüchtig, Mann ist toll und
Gossip geil.
Ja, Gossip geil und Fatzke mit grüner Krawatte. Ja.
Und alle am Bumsen und sich dann gegenseitig beschuldigen.
Ja, genau.
Nee, du hast auch gebumst. Nee, du hast gebumst. Ich sag's. Ich sag's.
Ja, die haben sich natürlich alle komplett misstraut. Die haben regelmäßig gebumst.
Und trotzdem
und sich alle misstraut.
Was da für eine Dynamic im Raum gewesen sein muss. Spicy. Luft zum Schneiden.
Ja. Oh. Also die Schwester vom Kaiser, die Charlotte, bei der waren wir gerade, die Klatschsüchtige. Ein weiterer Grund, der vielleicht für sie gesprochen hat, ist, dass es eben auch sehr detaillierte Beschreibungen des weiblichen Geschlechtsteils gab, was er für eine Frau spricht.
Weil die Männer sich damit nicht ausgekannt haben.
Nee. Und auch, weil die möglicherweise eifersüchtig war auf die andere Charlotte, ne, die Gräfin Charlotte von Hohenau, die Mannestolle, die immer die Röcke hochgehoben hat, die mit dem schwulen preußischen Grafen verheiratet war, dass sie auf die eifersüchtig war, weil die sich eben aus niederem Adel eben durch diese Heirat hochgearbeitet hat, bis in die Königshauskreise, was immer so sehr Missgunst verursacht hat damals. Also war es vielleicht die Charlotte, die Kaiserschwester, oder waren es beide zusammen? Charlotte mit ihrem Schwippschwager Ernst Günther? Also es ergibt sich hier so ein königliches Sex-Cluedo. Wir wissen es nicht, wer es war. Es ist ein sexy Kaiserhof-Krimi. Im Prinzip ist es frühes Dark Romance, Kategorie Morally Grey.
Aber halt in echt.
In echt, ja. Also ganz, ganz lieben Dank für diese spannende Einsendung.
Jetzt kann ich nicht schlafen, wenn ich nicht weiß, wer das war.
Kannst dich ja dann nochmal ein paar Tabs aufmachen und irgendwie alte Archive.
Aber ich werde das ja jetzt nicht alleine rausfinden. Hm. Die sind ja alle weit tot, schon lange
Wenn
tot.
Ihr wisst, wer gesnitcht hat, dann könnt ihr uns ja schreiben.
Ja.
Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Rabbit Hole, liebe Sharifa. Und damit sind meine Tabs für heute geschlossen.
Ja, dann vielen Dank an alle, die wieder so fleißig ihre Rabbit Holes eingeschickt haben. Wenn ihr auch zu Hause sitzt und eure Browserverläufe checkt und merkt, da ist ja vielleicht ein Thema, was in den Podcast Too Many Tabs passen könnte, dann schickt uns das doch gerne entweder an unsere E-Mail-Adresse caro
toomanytabs@ndr.de.
Richtig, oder an unsere Socials, da heißt du
@carowobs und du heißt @miguelr_aus_a. Da könnt ihr uns schreiben und reinfolgen, da posten wir oft mal Begleitmaterial zu unseren Tabs oder auch zur Tour, die ja bald stattfindet. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen, die eine oder andere von euch da auf der Tour. Schaut doch mal, ob es noch ein paar Tickets gibt.
Da freuen wir uns auf jeden Fall. Aber weißt du, worüber wir uns auch immer freuen?
Nee.
Eine neue Cross-Promo.
Ach so. NDR Cross-Promo.
Wir empfehlen euch diese Woche den Podcast von zwei KollegInnen von uns mit dem Namen Willkommen im Club. Da unterhalten sich Sophia und Dimi jede Woche über die unterschiedlichsten Themen aus der queeren Community, auch natürlich aus der Perspektive der queeren Community.
Wie am Kaiserhof.
Richtig, genau. Hört da doch gerne mal rein, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, hören wir auch immer mal wieder und findet ihr natürlich wie immer in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende. Ja, ihr lieben Leute da draußen.
Das war's schon wieder. Guck mal, ich habe hier den Strickfrosch hingesetzt.
Der Strickfrosch, den mache ich mir vielleicht in meine Tasche. Das hat Hanna mir vorgeschlagen.
Ach ja, das wäre
auch
schön.
Der ist süß, oder?
Ja.
Ja.
Ganz lieb.
Ganz, ganz schön. Ja, und jetzt ist es schon draußen dämmerig. Ich habe gesehen, du hast Lebkuchen mitgebracht.
Ja, ich bin schon so kurz vor Weihnachtsstimmung.
Da will ich gleich ein bisschen von snacken.
Darfst du gerne,
darf ich, darf ich haben.
Ja.
Okay.
Zur Belohnung nehmen wir uns jetzt gleich jeder noch einen Lebkuchen.
Okay. Ja, dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Wir freuen uns schon drauf. Bis dahin, streamt doch unseren Song, wenn ihr zwischendurch irgendwie Langeweile habt und ein bisschen dancen wollt.
Shadow of the Sea. Wir wollen Platin.
Wir wollen Platin gehen, wir wollen viral gehen.
Wir wollen wie Dieter Bohlen goldene Schallplatte haben.
Alles klar.
Mega, haben wir mäßig.
Oh nee, nicht schon wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ausmachen.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen. Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many, too many.